August Burke setzte sich hinter das Steuer seines 67er Firebird und überließ es Nick und Carter, sich darum zu streiten, wer vorne sitzen durfte.
»Ich komme mit meinen Beinen nicht da hinten rein«, beschwerte sich Nick.
»Und ich bin alt. Ich könnte mir die Hüfte brechen, wenn ich da hinten aussteige. Das ist nicht lustig.«
»Los jetzt«,
drängte Burke, der nur daran denken konnte, dass ihnen die Zeit davonlief. Widerwillig setzte Nick sich in den Fond, während Carter vorne einstieg und Burke fragte,
»Auf was haben Sie da eigentlich gelauscht?«
»Auf eine Explosion«, antwortete Burke. »Ich denke doch, dass die Cops vor Ort eine Explosion gehört hätten, und das klang auch nicht wie eine. Das Mikrofon hat sie kaum registriert. Für mich klang das mehr nach einem umstürzenden Baum oder sowas in der Art«, bemerkte Nick.
»Das waren Hohlladungen, um den versiegelten Fluchttunnel aufzusprengen.
Unsere Geiselnehmer hatten doch keine Zeit, einen Tunnel zu graben.«
»Sie haben den Tunnel ja auch nicht gegraben. Okay, fangen wir von vorne an. Die CIA bereitet sich darauf vor, in die gesicherte Anlage einzudringen, die sich hinter der Filiale verbirgt, was auch immer das sein mag. Sich mit den Go-Box-Leuten um die Kontrolle des Tresorraums zu streiten, hatte keinen Sinn, denn um reinzukommen, bräuchten wir außerdem Passwörter und Fingerabdrücke, und dann sind da noch die Retina-Scanner. Genau wie unsere Diebe auch.«
»Stimmt, aber Sie hätten doch vielleicht«, begann Carter.
»So gut bin ich nicht, aber danke für Ihr Vertrauen. Der Punkt ist, den Eingang brauchen wir nicht, wir brauchen den Ausgang.«
»Warten Sie mal«, sagte Nick. »Welchen Sinn hat ein super gesicherter Eingang, wenn es noch einen anderen Zugang gibt? Warum überhaupt zwei Zugänge?«
»Niemand würde solch eine Anlage ohne Notausgang bauen. Was, wenn es einen Unfall gibt, ein Feuer? Oder was, wenn ein Tornado das gesamte Go-Box-Gebäude zerstört? Wenn so etwas passiert, dann wären die Leute im Labor bei nur einem Zugang gefangen, deshalb ein Notausgang.«
»Aber dieser Notausgang muss nicht zwingend zugänglich oder auch nur sichtbar sein, korrekt?« hakte Carter nach. »Deshalb die Hohlladungen. Der Notausgang war mit Beton gesichert und konnte nur einmal im Notfall geöffnet werden, ähnlich wie Feuermelder, bei denen man ja auch das Glas einschlägt.«
»Genau«, bestätigte Burke. »Unsere bösen Jungs wollten nicht einfach unter der Erde hocken und darauf warten, dass die CIA sie ausräuchert. Und durch das Go-Box-Gebäude konnten sie offensichtlich nicht mehr zurück, denn da wimmelte es ja von Cops.«
»Glauben Sie, die sind noch da?« fragte Nick.
Burke zuckte mit den Schultern und bog in die Straße ein, die er sich auf dem Luftbild angeschaut hatte.
»Ich halte das eher für unwahrscheinlich, aber wenn wir uns beeilen, dann können wir vielleicht in die versteckte Anlage vordringen, bevor die CIA durchbricht.«
Der 67er Firebird hielt vor dem Haus, von dem Burke glaubte, dass es der wahrscheinlichste Kandidat für einen Fluchttunnel war. Alle Gebäude in diesem Viertel waren im Ranch-Stil gehalten und alle sahen nahezu gleich aus. Sie waren offensichtlich zur gleichen Zeit vom selben Bauherren gebaut worden, typische Einfamilienhäuser, die sich auch Familien mit mittlerem Einkommen leisten konnten. Burke fiel auf, dass eines der Häuser sich leicht von den anderen unterschied. Alle hatten Garagen und Einfahrten und sorgfältig gepflegte Vorgärten. Doch dem Haus, das er herausgesucht hatte, fehlten ein paar andere Elemente. Da waren weder Schaukeln noch Grillgeräte im Garten und auch keine Gartenschläuche, Kinderspielzeug oder Türschilder mit dem Namen der Familie. An allen anderen Häusern verrieten kleine Details, dass dort eine Familie lebte, doch hier nicht. Natürlich war das noch lange kein Beweis, aber Burke wusste, dass das Geräusch, das er gehört hatte, irgendwo hier in dieser Gegend seinen Ursprung hatte, und dieses Haus war auf den ersten Blick der beste Kandidat dafür. Burke stieg aus und ging auf das Gebäude zu. Hinter ihm klagte Nick über seine Knie, als Carter den Sitz nach vorne zog, um den großen Mann hinauszulassen. Das Haus hatte einen Bogeneingang und die Tür lag ein paar Fuß von den Eingangsstufen entfernt. Auf beiden Seiten der Tür waren Fenster zu sehen. Burke versuchte, etwas durch sie zu erkennen, und er sah zwar Möbel, aber sonst nichts, was auf Bewohner hingedeutet hätte. Er klingelte.
Wenn unsere Terroristen da drin sind, dann werden sie bestimmt nicht an die Tür kommen, sagte Nick. Und wenn wir rein wollen, dann brauchen wir einen Durchsuchungsbefehl. Dafür haben wir keine Zeit, erwiderte Burke, ging die Stufen wieder runter und griff nach einem Ziegel aus der Umrandung eines Beets mit Sandsteinbrocken und stacheligen Sträuchern. Schließlich drehte er sich wieder um und warf den Stein durch eines der kleinen Fenster neben der Tür. Nick hob die Augenbrauen. Ihnen ist schon klar, dass ich immer noch ein Cop bin, oder?
Burke steckte sich eine Zigarette in den Mund, zündete sie aber nicht an.
Dann können Sie mich ja wegen Vandalismus verhaften, wenn Sie wollen, erwiderte er.
Im Inneren fanden sie genau das, was sich beim Blick durchs Fenster schon angedeutet hatte. Möbel, auf denen nie jemand gesessen hatte, und einen verstaubten Fernseher, der vermutlich nie angeschaltet worden war. Trotzdem musste ab und an jemand vorbeikommen, um zumindest oberflächlich alles in Ordnung zu halten, vermutlich ein Hausmeisterdienst. Burke kannte das genaue Datum, an dem die Go-Box-Filiale in Henderson geöffnet hatte. Das war jetzt 734 Tage her, und ohne regelmäßige Pflege wäre das Haus in dieser Zeit schon längst verfallen. Irgendjemand mähte den Rasen und goss die Pflanzen. Aber vielleicht war das Haus ja auch ein Urlaubsdomizil, das nur ein paar Monate im Jahr bewohnt war. Oder vielleicht wollte man das nur den Nachbarn vorgaukeln. Burke wusste, dass es nur eine Möglichkeit gab, diese Fragen mit Sicherheit zu beantworten.
»Wir müssen in den Keller.«
Nick und Carter hatten die Waffen gezogen und überprüften professionell jeden Raum. Burke hingegen war so sehr damit beschäftigt gewesen, das Rätsel zu lösen und den Fluchtweg der Diebe zu finden, dass er die potenziellen Gefahren gar nicht bedacht hatte.
»Hier ist die Treppe«, sagte Carter. »Nick, sieh zuerst.«
Nick holte eine Taschenlampe aus seiner Einsatzweste, gab sie Carter und nahm selbst die an seinem Gürtel. Auf eine Art, die Burke von seinen Studien als die Graham-Technik für das Eindringen bei widrigen Lichtverhältnissen erkannte, bereitete sich Nick auf den Abstieg in den Keller vor. Er klemmte die kleine Taschenlampe zwischen Zeige und Mittelfinger, sodass er die Waffe noch mit zwei Händen stabilisieren konnte, und schaltete sie ein, indem er den Schalter mit den Knöcheln seiner rechten Hand betätigte. Die Waffe dicht am Körper und die Knie leicht gebeugt, machte Nick sich auf den Weg die Stufen hinunter. Burke hörte nichts von unten. Die Treppe bestand aus einfachen Brettern, was darauf hindeutete, dass der Keller noch nicht fertig war. Carter ging als Nächster, und Burke folgte ihm ein paar Sekunden später. Von unten rief Nick,
»Da lasst mich doch der Affe!«
Burke drängte sich an Carter vorbei. Im Kellerboden fehlte ein rechteckiges Stück, und aus diesem Loch ragte die kleine Plattform eines Scherenlifts, wie Burke sie schon auf Baustellen gesehen hatte. Die Täter hatten den Stahlbeton bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern weggesprengt und so den Zugang zu einem Schacht geöffnet, den sie dann mit Hilfe der Hebebühne betreten oder verlassen konnten.
»Das CIA-Team ist vielleicht schon da unten«, sagte Carter.
Nick lächelte.
»Dann gehen wir mal runter und sagen Hallo. Ich will jetzt endlich wissen, was Sie da verstecken.«